Bayern-Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Der FC St. Pauli biegt ins letzte Drittel dieser Bundesliga-Saison ein. Es sind noch 11 Spiele zu gehen und der Klassenerhalt ist natürlich noch nicht sicher. Es bleibt weiter spannend und ja, kann man sagen, eigentlich nach dem Team oder einer der größten Enttäuschungen dieser Bundesliga-Saison wartet jetzt am Wochenende eine der größten Überraschungen dieser Bundesliga-Saison. Nach Werder Bremen wartet die TSG Hoffenheim und das auch noch auswärts. Darüber, aber auch über die gesamte Saison, will ich heute mit Tim Eckert-Laub vom Millern-Ton sprechen, ein echter Taktikexperte. Ich bin Max und Millern Talk und Millern Ton passen ja eigentlich schon gut zusammen, deshalb dachten wir, Tim, laden wir dich mal ein.
Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke, Max, für die Einladung.
Wie kommt es eigentlich, vielleicht einmal zu Beginn, dass du so ein Taktik-Nerd, kann man glaube ich sagen, geworden bist? Hat sich das über die Jahre entwickelt? Oder,
André Schubert ist schuld, dass ich so bin. Ja. Nein, ich habe früher viel Fußball gespielt, habe auch Fußball trainiert, aber also da ohne jegliches Nerdtum im Taktikbereich. Und dann hat André Schubert, ich habe diese Geschichte schon mehrfach erzählt, weil das so einschneidend für mich war. Wann war André Schubert Trainer? 2011, 2012 beim FC St. Pauli und der hat mal ein Spiel ohne Stürmer gespielt. Das war damals en vogue mit falscher Neun und so. Und da haben dann Kevin Schindler, Florian Bruns, Max Kruse und irgendein Vierter noch, die haben alle quasi, also niemand hat Stürmer gespielt an einem kalten Januar-Februar-Tag gegen Eintracht Braunschweig. Das Spiel ging 0-0 aus. Es war fürchterlich. Und ich habe mich auf der Gegend gerade fürchterlich darüber aufgeregt. Wie kann man bloß so ein, darf ich das hier sagen, so eine Scheiße zusammenspielen und so Scheiße aufstellen? Und dann habe ich mich danach damit befasst, warum macht man das überhaupt? Falsche Neun. Was ist da die Idee dahinter und so? Und dann bin ich da an dieses ganze Spielverlagerung.de Gestrüpp sozusagen reingekommen und habe mich da reingelesen und so. Und das fand ich einfach, es ist mega spannend. Das war ja damals Spielverlagerung.de ist ja damals, ich glaube, ich würde sagen, so 2012 war so der Peak von denen, also auch dieses Kloppsche Pressing und so dann aufkam. Da habe ich das auf jeden Fall, da habe ich viele Dinge von denen komplett verschlungen und habe dann auch selber dann angefangen, mir Fußballspiele ein bisschen anders anzuschauen. Und ich habe einfach bis heute einen wahnsinnigen Spaß dran, in ein Fußballspiel zu gucken und mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass ich mal die Augen vom Ball wegnehme und gucke, was der Rest so macht. So, was da, also und zwar nicht wie Nicola Vasi sich warm macht, weil er so wenig Schüsse aufs Tor bekommt. Schön wär's, obwohl, ja, naja, ist ja egal. Aber dass man so sich anschaut, was machen die eigentlich für Laufwege und wo stehen die eigentlich und was versuchen die da eigentlich gerade und so. Das finde ich bis heute irgendwie spannend, wenn ich Fußball gucke. Es hat sich nicht geändert.
Sehr spannend. Kannst du auch noch ein St. Pauli-Spiel gucken ohne diesen taktischen Blick darauf oder ist das so tief in dir drin mittlerweile?
Ja, ich kann das auch noch, weil ich dann ja, wir sind ja beim Millern-Ton, wir machen ja gar kein Hehl daraus, wir möchten gerne journalistisch arbeiten, aber wir sind auch sehr parteiisch oder zumindest sind wir zumindest braun-weiß eingefärbt in der Berichterstattung, die wir haben. Da kommen wir nicht drum rum, wir sind glühende Anhänger des FC St. Pauli und da gibt's natürlich Spiele, bei denen bin ich einfach, das muss man ehrlich sagen, bin ich viel zu emotional, um da einen rationalen Blick drauf zu haben. Da, wenn ich hier zu Hause vor dem Fernseher gucke oder so, da schreit, naja, ich bin froh, dass der Fernseher noch nicht kaputt gegangen ist. Im Stadion bin ich froh, dass ich da auf der Pressetribüne einen Außenplatz habe und zwischendurch aufstehen kann. Da bin ich auch ganz froh drum. Und es ist oft so, dass ich für die Taktikanalysen, wenn mir irgendwas auffällt im Spiel, ich schaue mir viele Spiele, mindestens ausgewählte Szenen, teilweise schaue ich mir ganze Spiele nochmal danach im Real Life an, um dann die Taktikanalyse zu machen.
Wie war es denn jetzt vergangenen Sonntag gegen Bremen? Da ging es ja um eine ganze Menge. Auch ich könnte mir vorstellen, so als St. Pauli-Fan ging da mal ordentlich die Pumpe vorm Anpfiff. Konntest du das genießen? Konntest du das analysieren? Oder hast du dich einfach gefreut am Ende?
Ja, also am Anfang konnte ich analysieren. So erste Halbzeit, das fand ich ganz spannend, dass Daniel Thune da so eine Mittelfeldraute aufgestellt hat und so. Das war spannend, weil St. Pauli damit auch große Probleme hatte. Das war auch spannend. St. Pauli hat dann Lösungen gefunden dagegen. So nach 30 Minuten haben die umgestellt. Und da dann Lösungen dagegen gefunden, das ist natürlich aus Taktiksicht fand ich das total spannend. Ist aber auch gut, dass ich sowas dann spannend fanden kann, weil viele fanden die erste Halbzeit ja einfach nur gruselig. Und ich fand das irgendwie, wenn man mit so einer taktischen Brille darauf guckt, dann kommt man da so auf jeden Fall Spannung, konnte ich eine andere Spannung erleben sozusagen. Zweite Halbzeit, spätestens nach dem 1-1, habe ich auf Taktik nicht mehr so geschaut. Ich habe es mir dann aber angeguckt, ne? Aber dann ging es dann doch eher dann genau, hat das braun-weiße Herz gewonnen gegenüber dem rationalen Kopf.
Du hast vor ungefähr 2 Wochen eine Analyse auf dem eurem Blog veröffentlicht mit der Überschrift Ein positiver Trend. Da ging es darum, ja auch um die offensiven Fortschritte, die St. Pauli seit der Winterpause gemacht hat. Wenn man jetzt die beiden vergangenen Spiele 0-4 in Leverkusen und dieses Spiel gegen Bremen anschaut, wo am Ende glaube ich 0,22 Expected Goals auf St. Pauli Seite stehen, musst du dich da so ein bisschen revidieren in deiner Einschätzung oder hat St. Pauli tatsächlich einen positiven Trend?
Ja, es ist schlimm, ne, dass man, wenn man sowas schreibt, dann ich habe schon überlegt, ich habe mich schon geärgert, dass ich das geschrieben habe sozusagen und dann da so, naja, auf die Schnauze fallen ja nicht. Das, was man damals vor 2 Wochen nach den Spielen gesehen hat, das war für mich doch schon relativ eindeutig so ein positiver Trend, dass man einfach sehen konnte, dass das punktemäßig in die richtige Richtung geht. Dann hast du Leverkusen so einen Totalausfall, wo man dann auch sagen muss, ja, okay, da reisen die mit so einem komplett auf Kante genähten Kader an, fangen sich ein super ärgerliches 0-1, dann fangen sie ein noch viel ärgerlicheres 0-2 und dann ist das Spiel gelaufen. Also, und dann muss man vielleicht, das hat Alex Blessin ja auch gesagt, muss man das Spiel so ein bisschen, den Spielverlauf so ein bisschen aus der Wertung vielleicht auch nehmen. Ja, und dann das Bremen-Spiel, boah, es hat mich arg an das HSV-Spiel erinnert, an die Stadtmeisterschaft vor ein paar Wochen, wo man einfach merkt, die Stadtmeisterschaft habe ich, glaube ich, Angst frisst Fußball auf geschrieben. Da geht es einfach um so viel. Und das merkt man, hat man Werder Bremen angemerkt, das hat man dem HSV angemerkt, das hat man auch dem FC St. Pauli angemerkt, dass die einfach wissen, okay, es geht hier um sehr viel. Alex Blessin hat es vor dem Anpfiff auch gesagt, was mache ich, wenn es in der 85. Minute 0-0 steht? Gehe ich auf Sieg oder das sei ein Bauchgefühl sozusagen? Also da war nicht, da ist schon dieser rationale Gedanke drin in Richtung, ja, okay, mit dem Punkt können wir im Zweifel auch leben. Und wenn das dann natürlich dann, naja, wenn solche Gedankenspiele, die werden ja in der Mannschaft auch vorhanden sein, ne? Bloß nicht verlieren, so ungefähr. Und das frisst dann, glaube ich, einfach auch ja, offensive Power oder Mut auch so ein bisschen auf, ne? Das ist dann immer schwierig. Aber ja, das ist so. Also ich habe das geschrieben, dass da ein positiver Trend zu erkennen ist. Wenn man sich jetzt die Daten anschaut nach den letzten beiden Spielen, dann ist er sicher nicht mehr zu erkennen. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass es zumindest was die offensiven Abläufe angeht, dass man da ein bisschen klarer geworden ist in den Abläufen. Gerade mit den hochschiebenden Außenverteidigern und so, das ist neu, das ist anders als in der Hinrunde. Also da wurden Ideen umgesetzt und es funktioniert ganz gut, auch wenn das jetzt gegen Werder und Leverkusen gar nicht zu sehen war.
Ja, kann man vielleicht so ein bisschen aus der Wertung nehmen, vielleicht auch die beiden Spiele, wie du eben gesagt hast. Diese hochschiebenden Außenverteidiger oder Jollies, wie sie Alex Blessin ja nennt, da gab es vor ein paar Wochen die Veränderung, dass Arkadiusz Pirker jetzt auf der linken Seite spielt und Manolis Zaliakas auf der rechten Seite. Pirker hat gestern in der Presserunde nach dem Training auch nochmal gesagt, dass ihm das eigentlich viel besser gefällt auf der linken Seite. Also wenn er sich's aussuchen könnte, würde er die linke Seite bevorzugen, weil er da eben, ja, ich weiß gar nicht, ob er sich mehr offensiv einbinden kann. Er hat davon gesprochen, dass er häufiger mal nach innen ziehen kann. Mhm. Das habe ich jetzt ab und zu, aber auch noch nicht in der Häufigkeit von ihm gesehen. Wie gefällt er dir oder diese grundsätzliche Umstellung auf diesen Positionen?
Genau, also die Umstellung an sich gefällt mir gut. Das ist ja, dass Zaliakas und Pirker da auf der rechten Seite lange im Konkurrenzkampf waren und jetzt da auf links, Pirker auf links rübergegangen ist. Das gefällt mir gut. Mir gefällt auch gut, dass die beiden sich sehr offensiv positionieren im Ballbesitz. Und das sind ja auch zwei Spieler, die viel Drang nach vorne haben. Zaliakas, das ist ja seine größte Stärke. Und sieht man ja jetzt auch bei Arek Pirker, ist das auch so. Eigentlich ist es auch die große Stärke von Luis Oppi. Da war, als ich da mit Bielefeld-AnhängerInnen gesprochen habe, als er zum FC St. Pauli gekommen ist, haben sie gesagt, so, also offensiv kann der euch eigentlich sofort helfen, ist nur defensiv so ein bisschen problematisch, aber das hat Oppi in dieser Saison noch nicht so hingekriegt. Und jetzt mit Pirker, das ja gefällt mir extrem gut, ist der Spieler, bei dem man, glaube ich, sagen kann, der hat sich am schnellsten, am besten entwickelt beim FC St. Pauli. Und dass der noch nicht sofort diese Leistung hatte, finde ich irgendwie total logisch, weil man vergisst das ja immer wieder. Der hat, bevor er zum FC St. Pauli gekommen ist, ein halbes Jahr gar nicht gespielt, also gar keine Pflichtspiele gemacht, weil sein alter Verein ihn, nachdem er seinen Vertrag nicht verlängern wollte, in die U23 abgeschoben hat und da durfte er auch nicht spielen, da durfte er nur mit trainieren. Und das hat natürlich, naja, hat Wirkung gezeigt, also der hat ein bisschen gebraucht und jetzt gerade, finde ich, jetzt in der Rückrunde sieht man, boah, der ist ganz schön gut. Also der mit diesem Selbstbewusstsein, was er dann hat, da hat er auf einmal viel mehr Offensivaktion. Ich glaube nicht, dass das primär daran liegt, dass er jetzt auf links spielt und dann so invers reinziehen kann, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass es das einfach daran liegt, dass da ein ganz anderes Selbstbewusstsein vorhanden ist und auch in den Abläufen er sich da ein bisschen sicherer ist. Ist auch gegen den Ball besser geworden, stabiler geworden, weiß, wo die Laufwege sind. Das hat er ja gestern in der Medienrunde auch gesagt, dass er da im Pressingverhalten viel dazugelernt hat. Das sieht man auf jeden Fall. Das war so ein bisschen das Wackelige, was man in der Hinrunde auf jeden Fall noch gesehen hat. Und dann hat er lieber zurückgezogen und ist lieber ein bisschen defensiver geblieben, als das gemacht, was ihn eigentlich auszeichnet, so mutig, offensiv mit Tempo Aktionen zu starten.
Ja, kannst du verstehen, wenn sich manch ein St. Pauli-Fan da so ein bisschen an Philipp Treu zurückerinnert, also zumindest als Rechtsfuß auf der linken Seite, ist eigentlich ja Luis Oppi das komplette Gegenteil von Philipp Treu erstmal gewesen, der dem Spiel ja auch noch offensiv Breite geben sollte, viel über Flanken kommen sollte, was leider alles nicht so richtig funktioniert hat. Jetzt wieder diesen quasi alten Weg zu wählen mit einem Rechtsfuß auf der linken Seite, der eben ja vielleicht auch nicht der allergrößte ist, aber doch spielerisch, technisch stark, ohne die beiden jetzt direkt auf ein Level heben zu wollen.
Ja, also ich würde fast sagen, dass beide Rechtsfuß sind, also Philipp Treu und Arik Pörker, das ist fast das Einzige, was man vergleichen kann bei den beiden. Luis Oppi ist tatsächlich in seiner Rolle, wie er sie teilweise gespielt hat bei St. Pauli, fand ich ihn sogar ein bisschen ähnlicher zu Philipp Treu, als Arik Pörker das momentan ist. Also Luis Oppi hat in der Jugend ja auch mal Sechser gespielt und das sieht man auf jeden Fall auf dem Platz. Und die Stärke von Philipp Treu war ja nicht, dass er da Flankenläufe noch und nöcher macht, sondern dass er sich gern mal reinkippen lässt in die Halbräume und dann da am Kombinationsspiel, am Aufbauspiel mit beteiligt ist. Das hat Oppi auch ab und an mal gemacht. Also der ist da auch häufiger reingefallen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mit der Umstellung jetzt würde er auch viel höher stehen und dann auch einen ganz anderen Stil spielen und dann auch viel mehr zu Flanken kommen. Und Arik Pürker, ja, den schätze ich technisch auch so ein. Der spielt ja man würde fast sagen, Karo einfach Fußball, was so das Passspiel angeht, aber das ist ja total wertvoll. Also es ist jetzt nicht so, dass der die herausragenden Außenrisspässe über 40 Meter diagonal übers Spielfeld ballert, aber der spielt saubere, total gerade 15 Meter Pässe und das ist total wertvoll, ne? Immer den einfachen Pass zu finden, ist ja auch immer so eine Stärke von Spielern, wenn die einfach möglichst fehlerlos spielen sozusagen und dann immer die einfachen Lösungen finden und dadurch auf jeden Fall das Spiel immer am Laufen halten. Das finde ich bei Arik Pirker schon gut. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, oder andersrum, ich glaube, seine größte Stärke ist aber weiterhin da in der Offensive, dass er da wie so ein kleiner Rambock sozusagen da vorne irgendwie durchballert. Und das ist schon ein großer Unterschied zu Philipp Treu. Aber ja, auch Rechtsfuß und interessant, diese Linksverteidigerposition beim FC St. Pauli, seit Lead Paccarada weg ist, wie sich das da entwickelt hat. Dass mit Philipp Treu damals ein Rechtsverteidiger gekommen ist, der dann relativ schnell auf links gespielt hat. Und dass mit Arik Pörker jetzt ein Rechtsverteidiger gekommen ist, der ja klar dafür vorgesehen war. Du hast zwei Positionen auf rechts, Finn Stevens hat keine Rolle mehr gespielt, hast mit Zajakas und Pörker zwei auf rechts und mit Ritzka und Oppi zwei auf links. Und jetzt haben wir schon wieder Pörker, also haben wir schon wieder den einen Rechtsverteidiger auf links. Das ist schon spannend.
Ja, beim Stichwort Passsicherheit, so über 10, 15 Meter, kam mir gerade so der Gedanke ans zentrale Mittelfeld. Da gibt es ja jetzt zumindest wieder personelle Auswahl, nachdem da ja viele, viele Spieler verletzt gefehlt hatten. Es hatten Jackson Irvine und Eric Smith begonnen, keine gute erste Halbzeit gespielt gegen Bremen. Ich glaube, Irvine hatte die schlechteste Passquote auch aller St. Pauli-Spieler mit 62% nur. Das hat Blessin danach auch kritisiert, nicht nur die Passquote, sondern das generelle Auftreten der beiden. Wie betrachtest du gerade diese Position? Ist das eigentlich, wenn Irvine und Smith fit sind, sind die da gesetzt? Oder muss ein James Sands, der eher unscheinbar ist, aber total wichtig in seiner Zweikampfführung, da eigentlich auch eine viel größere Rolle noch spielen?
Ja, total spannend. Spannende Position, Überangebot auf jeden Fall vorhanden. Das ist ja im Vergleich zur Vorsaison eine ganz andere Situation. Ich glaube, der Idealzustand ist, wenn man das ein bisschen gegnerabhängig macht. Ich habe verstanden, dass man gegen Werder Bremen mit Erik Smith und Jackson Irvine gespielt hat. Weil man wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass man viel mehr den Ball haben wird, viel mehr aufbauen, das Aufbauspiel sozusagen auch lenken und leiten muss und dafür jemanden braucht. Da passt Erik Smith halt rein. James Hands nicht ganz so. Und andersrum, wenn man dann Spiele hat, wie wahrscheinlich gegen Hoffenheim, wo man dann eher damit rechnen muss, okay, hier brennt eher in der Verteidigung die Luft, dass man dann mit James Sands da spielt. Ich finde auch immer noch, dass Joel Fujita da eigentlich total gut reinpasst auf so eine Position. Ich fand am zu Saisonbeginn, dass du Sands Fujita auch extrem gut. Das hat so ein bisschen dann darunter gelitten, dass da die Abstimmung nicht gut war und dass dann das ganze Team so ein bisschen, ja, insgesamt so ein bisschen fehleranfälliger wurde. Hängt natürlich auch mit der Sechserposition zusammen. Fujita hatte zu Saisonbeginn so ein bisschen die Probleme, dass er ja sich nicht ganz so in das Defensivkonzept hat pressen lassen. Ich nenne das mal so. Weiß nicht, ob das jetzt besser wäre, was so Ballwinning angeht, also Ballgewinne, Pässe abfangen und so. Da sind Sands und Fujita überragend als Duo auch. Also das ist richtig gut und das hat man zu Saisonbeginn auch gesehen und das hat mir da sehr gut gefallen. Dass Jackson Irvine, das wusste ich gar nicht mit der Passquote, aber dass Jackson Irvine die schlechteste Passquote auf dem Platz hatte oder unter allen St. Pauli-Spielern in der ersten Halbzeit, ist, glaube ich, häufig so, weil er ein Spieler ist, der das auch in seiner Rolle machen soll, der sehr dynamisch nach vorne spielt, also der das Risiko geht. Während andere Spieler, Eric Smith zum Beispiel, nicht diese Risikopässe sucht, sondern sichere Pässe sucht, auch wenn sie schwer umzusetzen sind für normalsterbliche Menschen, Diagonalpässe über 50 Meter, aber die bringt er ja total sicher an. Aber er ist eher derjenige, der das Spiel sichert, ruhigere Pässe spielt, Spielaufbau, Spiel auch beruhigt, während Jackson Irvine nach Ballgewinn eigentlich immer dynamisch nach vorne spielt. Und dann ist natürlich das Risiko eines Fehlpasses viel größer, aber der Vorteil, dass man da sozusagen in eine gute Umschaltaktion kommt, ist auch extrem groß, ne? Das ist da sehe ich Joel Fujita und Jackson Irvine auf einer Ebene, was das Spiel angeht. Sonst sind die komplett unterschiedlich, die beiden.
Ja, klar. Ja, dieses Überangebot könnte sich jetzt so ein bisschen auflösen dadurch, dass Tomoya Ando muskuläre Probleme hat.
Ja, oh, meine Güte, habe ich gelesen. Ey, richtig, das wäre ja richtig schlimm. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber das, da habe ich echt gedacht, ach du Kacke.
Ja, da wissen wir natürlich noch nicht, es ist jetzt Donnerstagvormittag, nachher ist erst die Pressekonferenz. Wir wissen noch nicht, ob und wie lange er ausfällt, aber es klang jetzt gestern beim Training zumindest so, als wenn es nicht nur in Anführungszeichen Belastungssteuerung, sondern schon etwas ernstere muskuläre Probleme sein. Wenn er ausfallen sollte, wovon ich jetzt erstmal ausgehen würde, könnte natürlich Smith in die Innenverteidigung rücken und der zweikampfstarke Sands dann wieder beginnen, oder? Das wäre doch die wahrscheinliche Variante, oder?
Ja, genau. Man muss immer noch so ein bisschen schauen, was man mit Matti Rasmussen macht, der ja eigentlich auch da auf so einer vorderen Position, diese schwimmende Zehnerposition, die er jetzt zuletzt gespielt hat, die ist ja eigentlich ein bisschen zu offensiv für ihn. Eine reine Sechserposition, ein bisschen defensiv, ist ja ein klassischer Achter tatsächlich, ja. Matti Rasmussen. Der könnte da auch theoretisch draufpassen. Ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht sicher, ob Eric Smith zurück auf die Sechs geht. Und ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass James Sands spielt, weil der hat mir im Leverkusen, im Pokal, hat er mir extrem gut als zentraler Innenverteidiger gefallen. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwie sagt, ja okay, wir spielen mit James Sands als Innenverteidiger. Dann kriegt man die alle auf den Platz, dann kriegt man auch die Zweikampfstärke auf den Platz. Das hat Blessin ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er in vielen Bereichen, wo man sagen würde, ja okay, das sind die Lücken, wenn man noch eine schlechte, also wenn man noch nicht oft in der Innenverteidigung gespielt hat mit anderen, mit seinen Mitspielern, dann sind das die Lücken. Aber er hat gesagt, er hat super die Höhe gefunden, er hat super die Abstände gehalten, hat Kommunikation mit den Mitspielern hat funktioniert und so. Also all diese Weak Spots, die man zu Beginn hat einer neu zusammengewürfelten Innenverteidigung, die gab es nicht mit James Sands als Innenverteidiger. Deswegen könnte ich mir sowas durchaus vorstellen, dass man da, wenn Ando ausfällt, dass man auch überlegt, okay, wir nehmen Eric Smith, lassen wir auf der 6 und James Sands spielt in der Innenverteidigung. Ja. Hat er, glaube ich, in den USA auch ab und an mal gemacht oder in Glasgow hat er das da gemacht. Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass er früher auch Innenverteidiger gespielt hat.
Ist auf jeden Fall das große Glück von Alex Plessin, dass seine Spieler so flexibel sind und für uns, die in eine Aufstellung raten müssen, das große Pech, weil es kann wirklich gefühlt alles passieren teilweise.
Ja.
Ich glaube, vor dem Werder-Spiel war es noch nie so schwierig, die Aufstellung richtig zu raten oder sich vorzustellen. Damit zusammenhängt auch, dass St. Pauli jetzt ja, du sagst, schwimmende Zehner, man könnte es vielleicht auch schwimmende Achter, Zehner, irgendwas dazwischen nennen, dass nur noch eine Spitze im Sturm vorhanden ist, wo Martin Kass jetzt gegen Bremen so ein bisschen verloren wieder wirkte. Nicht also einerseits nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hat, glaube ich. Andererseits auch ja von seinen Mitspielern so ein bisschen im Stich gelassen wurde mit den Anspielen, mit den Situationen, in die er da geschickt wurde. Ist das ja St. Paulis größtes Problem gerade, diese Stürmer in Position zu bringen?
Ja, Martin Kaas, also ist ein echt schweres Thema und da denke ich auch eine ganze Menge drüber nach, wie Martin Kaas, wie man den besser ins Spiel einbinden kann. Also er ist nicht dieser klassische Wandspieler, den man hoch anspielen kann. Das ist er körperlich nicht, selbst wenn er, sagen wir mal, wenn er ja Muskelmasse zulegt, er wird nie so ein Wandspieler sein, allein von der Körpergröße her. Er wird auch nicht der Ricky J. Jones sein, der 36,46 kmh läuft und damit Bundesliga-Rekorde aufstellen. Also deswegen ist eher so ein Stürmer, der eigentlich am Kombinationsspiel sich ganz gut beteiligen kann, der aber große Probleme hatte mit dem ersten Kontakt tatsächlich. Also gerade anspielen, wenn er einen Innenverteidiger im Rücken hat und so, da hat man schon gemerkt, dass das fällt ihm ganz schön schwer, sozusagen das Bundesliga-Niveau da zu bekommen. In Magdeburg hat er da genau das gekonnt. Auch da hat er teilweise auch ein bisschen tiefer gespielt, hat auch so ein situativ auch gerne mal als Zehner agiert. Und hat da auch gezeigt, dass er das kann. Ich glaube, Martin Kaas fremdelt noch so ein bisschen mit der Bundesliga, körperlich, tempomäßig, also in allen Belangen, muss man ehrlich sagen. Und ja, das ist ein Problem von St. Pauli. Blessin hat immer, sagt immer, ja, dass man es nicht schafft, Martin Kaas in die Position zu bringen, wo er wirklich stark ist, nämlich in Abschlussposition, dass er im Strafraum sozusagen an die Bälle kommt. Und haftet das so ein bisschen auch oder nicht so ein bisschen, sondern sagt, wir schaffen es nicht, ihn, also Kaas, in Position zu bringen. Dazu gehört aber auch, Martin Kaas schafft es auch selber oft nicht, sich in Position zu bringen. Das heißt, es ist so ein, naja, es ist momentan echt schwierig. Ich glaube, es tut ihm gut, wenn er viel spielt. Also, dass er da irgendwie in die Position reinfindet, ob sich der FC St. Pauli das leisten kann, mit Martin Kaas zu spielen, wenn man weiß, okay, wir können da vorne, wir können keine hohen Bälle reinspielen. Beziehungsweise wir können schon hohe Bälle reinspielen, aber sie sind dann quasi weg. Oder wir haben wenig Gegnerdruck, den wir erzeugen können, wenig Probleme für die gegnerischen Innenverteidiger. Das ist so eine Frage. Ich persönlich finde Martin Kaas also neben dem Platz finde ich den super, also super sympathisch. Ich glaube, das ist ein Spieler, der den FC St. Pauli extrem weiterbringen kann, wenn der FC St. Pauli es tatsächlich schafft, vielleicht ein bisschen offensiver, ein bisschen häufiger im letzten Drittel aufzutauchen, dann gerade Positionierung im Strafraum. Ich könnte mir vorstellen, dass Martin Kaas neben einem körperlich präsenten Stürmer richtig, richtig gut sein kann. Dass man, wenn man da mit einer Doppelspitze agiert, dass er da plötzlich nochmal eine ganz andere Rolle einnehmen kann. Das kann ich mir vorstellen. Diese Idee, die wird natürlich dadurch permanent torpediert, dass sich Spieler wie Ntunji und Jones so schwer verletzt haben. Und dadurch quasi nie wirklich eine Möglichkeit ist, dass man mal sowas ausprobiert mit zwei Spitzen, weil man dann auf einmal auch so in Richtung Fujita, Rasmussen in den Positionen ein bisschen anders denken kann, wenn man sich überlegt, dass man mit zwei Spitzen einfach spielen könnte. Das war schon spannend. Also Ricky J. Jones hat ja auch viele Chancen vergeben, aber hat mit seinem Tempo allein, hat man gemerkt, dass gegnerische Abwehrreihen sich darauf einstellen müssen, ob sie wollen oder nicht, ob sie sagen, der ist super torgefährlich, auf den müssen wir extrem aufpassen oder nicht. Sie mussten auf ihn aufpassen, weil einfach dieses Tempo, das musst du anders verteidigen. Und dadurch hat er Räume geöffnet, einfach nur, weil er auf dem Platz stand. Wie so eine Aura, ne? Das fand ich total spannend zu sehen, dass wenn Ricky J. Jones auf dem Platz stand, du hast automatisch gesehen, dass Innenverteidiger gezuckt haben, ob sie vorwärts verteidigen sollen oder nicht, weil da eine permanente Gefahr ist, da ist jemand, der läuft, der nimmt mir auf 50 Meter, nimmt er mir 5 Meter ab. Ist ja auch so gewesen tatsächlich. Und das ist etwas, was Martin Kaas nicht bieten kann, was die alle Stürmer, die momentan fit sind, nicht bieten können. Ja, gerade so ein Spieler neben Kaas würde Martin Kaas selber, glaube ich, ganz gut tun und dann im Spiel des FC St. Pauli auch insgesamt. Ist aber momentan nicht so. Wir müssen da irgendwie, muss man da sich durchwühlen. Ich weiß nicht, wie weit Taichi Hara ist. Die Frage, ich weiß nicht, ob der Podcast hier voraus, die Frage habe ich mir natürlich vorgenommen für heute, für die Pressekonferenz. Einfach mal zu hören, wie weit ist er denn, um da eine tragendere Rolle zu übernehmen und nicht nur eine Rolle zu, um mal 10 Minuten reinzukommen, um ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern. Weil Hara könnte schon mit seiner Kopfballstärke, könnte der schon eine Rolle einnehmen auf dem Platz, die Martin Kaas gar nicht so einnehmen kann.
Die Frage finde ich spannend. Ich persönlich glaube auch so durch die Trainingseindrücke, dass er noch nicht so weit ist, da diese tragende Rolle zu spielen. Eine andere Variante war jetzt ja in der zweiten Bremen-Halbzeit Matthias Pereira-Larsch nach vorne zu stellen. Das ist ja auch kein klassischer Neuner, sage ich mal, vorsichtig formuliert. Auch kein klassischer Torjäger, so was seine Torquote anbelangt. Ja, also ich stelle mir die Frage, insbesondere bei Martin Kaas nochmal, in Magdeburg hat ein extrem dominanter Offensivfußball stattgefunden mit sechs offensiven Spielern teilweise. Die haben den Gegner ja in die gegnerische Hälfte gedrückt und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was St. Pauli spielt. Ob diese Verpflichtung so viel Sinn ergeben hat oder glaubst du tatsächlich mit diesem ganzen Verletzungspech, wenn das nicht gewesen wäre, ein Hontonji durch hätte spielen können, dass Martin Kaas dann deutlich besser funktioniert hätte?
Ja, gehe ich von aus. Ne? Also ich habe auf jeden Fall bei der Verpflichtung habe ich eine Idee davon bekommen oder gedacht so, ja, okay, das könnte Sinn ergeben. Gerade Tempo, Kaas ist jetzt nicht der mit der höchsten Endschnelligkeit, aber ist relativ, also ich würde sagen, schnell im Kopf. Also der erkennt Räume, ist auch gut darin, Räume zu finden. Er schafft es nur momentan nicht, da in diese Abschlussposition zu kommen. Du hast es gesagt, in Magdeburg war das Spiel so mit Artig und so, als die quasi nur auf dem Platz standen, um Martin Kaas in Szene zu setzen, sozusagen. Da war das Spiel wirklich komplett auf Kaas zugeschnitten, das muss man halt auch sagen. Die Möglichkeit hat er bei St. Pauli wahrscheinlich noch nicht gehabt. Die gab es einfach noch nicht. Und dann kommen da natürlich noch andere Sachen dazu. Du hast auf einmal 0,1, 0,2 Sekunden weniger Zeit, um einen Ball zu verarbeiten. Du hast 30 Zentimeter weniger Platz, um den Ball wegspringen zu lassen. Die Ballannahmen müssen genauer sein. Du hast weniger Zeit, um Entscheidungen zu treffen, um Pässe zu spielen. Du hast weniger Zeit, um Räume zu finden. Statistisch inzwischen sogar auch nachgewiesen. Da gab es eine Datenerhebung zu, gab mal eine größere Datenanalyse. In der Bundesliga spielen die körperlich stärksten und größten Innenverteidiger europaweit. Und naja, das hat sicherlich auch Martin Kaas jetzt gemerkt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meiner Vorbereitung mir auch so ein paar Daten rausgesucht und bin dabei dreimal über einen Namen gestolpert, der irgendwie so gar nicht irgendwie präsent ist, Connor Metcalf. Natürlich auch, weil er immer mal wieder kleinere körperliche Probleme hat, aber ja gut, er hat jetzt in der gesamten Bundesliga-Saison zusammengerechnet, sind das, glaube ich, drei volle Spiele, die er insgesamt gemacht hat. Nur. Trotzdem, wenn man sich die Daten anguckt, Expected Assists pro 90 Minuten ist er mit 0,28 der Beste. Bei den zusammengerechneten Expected Goals und Assists pro 90 Minuten, also so erwartete Scorerpunkte, ist er der zweitbeste hinter Sinani. Sinani 0,52, Metcalf 0,43. Und defensiv, was Blessing ja auch extrem wichtig ist, ist er mit 3,1 Ballabnahmen pro 90 Minuten der drittbeste von St. Pauli, hinter Jrigalla und Ritzka. Das fand ich zumindest bemerkenswert, diese drei Zahlen. Würdest du dir wünschen, dass der häufiger nochmal eine Chance bekommt?
Ja, man hat ja immer gesagt, also ich habe ehrlich gesagt, habe ich damals, als Marcel Hartl weggegangen ist, habe ich gedacht, so ja, okay, wie kann der FC St. Pauli das denn auffangen? Da habe ich immer gedacht, ja, mit Connor Metcalf. Guter Abschluss, guter Zug zum Tor tatsächlich auch. Viel torgefährlicher, als man vielleicht denken würde. Besonders wenn er dann in Position sich auch selber bringt und so. Extrem gutes Raumgefühl, also auch so ein klassischer Achter eigentlich von der Position her. Und dann ging das ja los mit Blessin, dass Blessin auf einmal Achter hatte auch in seinem Spiel. Ne? Also so das erste Saisonspiel, weiß ich, erinnere ich noch gegen Heidenheim, da standen Robert Wagner und Connor Metcalf auf dem Platz und die haben beide eine Achterrolle gespielt. Und es war so, dass man irgendwie dachte, Connor Metcalf hat das echt gut gemacht. Und ich würde die Zahlen, also ja klar, 270 Minuten oder was hattest du jetzt gesagt, das ist natürlich zu wenig, um da richtig belastbare Daten zu produzieren. Ich würde diese Expected Assists, da gehe ich bei Daniel Sinani davon aus, dass da auch noch die Standards mit drin sind. Das heißt, das muss man sozusagen nochmal ein bisschen runterrechnen bei ihm aus dem Spiel heraus. Und ich glaube, Connor Metcalf hatte damals in Bremen ein ganz, ganz gutes Spiel, wo er offensiv sehr präsent gewesen ist in der zweiten Halbzeit. Das dürfte wahrscheinlich viel damit reingewirkt haben. Aber ja, Connor Metcalf ist auf jeden Fall jemand, der sehr sicher im Passspiel ist. Technisch jetzt nicht herausragend gut, aber auf jeden Fall gut genug. Und in der australischen Nationalmannschaft spielt er ja oft nicht links außen, aber zumindest so eine linke offensivere Position. Und da ist er richtig torgefährlich. Also da ist er sozusagen nicht der Zielspieler, aber da merkt man schon, oh, okay, der ist richtig gut, hat dann auch einen guten Abschluss und so. Und es ist mega schade. Es ist mega schade, als jetzt zu Beginn der Rückserie oder der nach der Winterpause es hieß, dass Jackson Irvin sich verletzt hat, habe ich gedacht so, ja, okay, Connor Metcalf, das ist jetzt, now it's your time to shine. Jetzt wäre die Möglichkeit, da irgendwie aus dem Schatten rauszutreten. Und dann hat er ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit dem Knie gehabt, was ja nie genauer definiert werden konnte. Jetzt hat er die Schmerzen ja wieder im Griff, aber er hat halt auch viele Verletzungen. Er hat während der Saison auch schon wieder Adduktorenprobleme gehabt. Das hat ihm länger rausgenommen. Er hat letzte Saison war er ja auch lange weg. Das fällt ihm natürlich auch immer wieder vor die Füße oder auf die Füße, dass er da gerade in dem Moment, wo man sagt, so jetzt ist irgendwie Zeit für Connor Metcalf auch einen Schritt nach vorne zu machen, dem ich ihm auf jeden Fall total zutraue, kommen da immer wieder Verletzungen in die Quere. Ne? Das ist natürlich total bitter für ihn persönlich.
Ja.
Ich glaube, das würde Entschuldigung, jetzt muss ich dir nochmal ins Wort fallen. Das würde dieses Überangebot im zentralen Mittelfeld noch viel, nicht problematischer machen, aber der Konkurrenzkampf da würde noch viel größer sein. Gerade der Druck auf Rasmussen und Fujita, die da auf diesen schwimmenden Zehnerpositionen spielen, die würden, wenn fitter Connor Metcalf da mit dabei ist, dann würde das nochmal einen ganz anderen Druck auch erzeugen.
Ja, das wäre gut. Ich würde gerne nochmal auf Hoffenheim kommen, den kommenden Gegner. Sie sind jetzt tatsächlich ja vom Abstiegskandidaten, wobei manche haben sie da nie so richtig zugerechnet in der vergangenen Saison, zu einem Champions-League-Anwärter haben sich entwickelt in dieser Spielzeit. Mit 49 erzielten Toren haben sie die zweitbeste Offensive neben Dortmund der Liga. Bayern, fand ich verrückt, hat 85, also der Unterschied nochmal. Kramaric, 14 Scorerpunkte, Aslani, 11, Bürcher, ein Mittelfeldspieler, 9, defensiver Mittelfeldspieler sogar. Und auch die anderen, vielleicht habt ihr eben noch die Metcalf-Werte im Kopf, aber die XG und XA-Werte pro 90 Minuten sind auch in einen ganz anderen Sphären bei Hoffenheim im Vergleich zu St. Pauli. Also Bebu 0,69, Kramaric 0,68, Dammer 0,61 sind die drei Top-Leute. Das ist jetzt natürlich ein extrem veränderter Kader. Trotzdem Leute wie Kramaric, Bebu, die waren auch in der vergangenen Saison schon da. Was hat Hoffenheim aus deiner Sicht so verändert, dass sie in dieser Saison so anders auftreten als noch in der vergangenen?
Das ist tatsächlich relativ, ich sehe es zumindest relativ eng verbandelt mit dem Trainer, mit Christian Ilser. Der hat es geschafft, ich gucke jetzt gerade nochmal schnell nebenbei nach, ob ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Nein, doch, das ist so. TSG Hoffenheim ist die laufstärkste Mannschaft der Liga. Laufdistanz, Platz liegen die auf Platz 2, Anzahl Sprints auf Platz 1, intensive Läufe auf Platz 1. Und ich meine, ohne jetzt die Zahlen nochmal genau nachzuvollziehen können auf die Schnelle, ich meine, die waren letztes Jahr in den Abstiegsregionen bei diesen Zahlen. Und Pressing-Intensität ist nirgendwo höher als von Hoffenheim. Das ist, die haben das Spiel recht radikal umgestellt, haben auch viele Transfers getätigt, genau in die Richtung, also haben sich auch von Spielern getrennt, die genau da nicht reinpassen, auch recht radikal von Spielern getrennt. Kannst du ja, wenn du TSG Hoffenheim bist und das Geld sowieso
bisschen einfacher als für St. Pauli.
Bisschen einfacher auszugeben, umzuschiften ist als für St. Pauli, dann kannst du natürlich so einen Umbruch viel radikaler machen, hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, aber die haben da genau dann die Spieler geholt, so jemand wie Tim Lemperle, extrem viel Tempo vorne reingeholt, den Bora, den finde ich auch extrem gut, die haben Anton Stach, von dem haben sie sich getrennt, also das ist sind natürlich auch da Transfers gewesen mit dem Zufall, den sie sich geholt haben, die extrem gut sind. Ich würde tatsächlich das meiste da an den Trainer, die meiste Verantwortung oder die meiste Verantwortung für den Erfolg würde ich dem Trainer da anlasten, weil wenn man das sieht, wie die sich läuferisch entwickelt haben, was da in Sachen Bereitschaft los ist in dem Team, Bereitschaft Dinge umzusetzen, das ist schon richtig, richtig gut. Also das sind schon Parameter, gerade diese Laufdistanz und Anzahl Sprints und intensive Läufe ist ja oft, wird das ja so für Einzelspiele herangezogen, da kann das eine Aussagekraft haben. Im Ganzen muss man oft immer betrachten, wie Teams spielen. Aber dass Teams sowohl was die Distanz angeht, als auch die Sprints, die Anzahl an Sprints angeht, normalerweise oder oft ist es so, dass es die Anzahl, die Sprints hoch sind und die Laufdistanz eher niedrig und so. Aber dass die überall da vorne mitspielen und das im Vergleich zur letzten Saison, wo die genau das nicht hatten, das ist schon beeindruckend. Und das laste ich den Trainer an. Also laste ich ihm nicht an, sondern rechne ich ihm an.
Hat sich St. Pauli aus deiner Sicht da verschlechtert in dem Bereich? Laufintensität, Laufbereitschaft vielleicht auch?
Ja, verschlechtert weiß ich nicht. Es gab in dieser Saison auf jeden Fall so Spiele, wo man gemerkt hat, also wo dann am Ende nicht mehr ganz so viel investiert wurde, weil man gemerkt hat, so okay, das Ding ist irgendwie komplett durch. Während man in der letzten Saison hatte man immer Spiele, wo es immer spitz auf Knopf stand. Also St. Pauli ist immer drin geblieben in den Spielen. Während man in dieser Saison Hoffenheim zum Beispiel, das 0-3 zu Hause gegen Hoffenheim, ja. 0-4 gegen Gladbach, 0-4 gegen Leverkusen jetzt, das waren Spiele, das war durch. Schon zur Halbzeit war das eigentlich durch. Hoffenheim, glaube ich, nicht zur Halbzeit durch gewesen. Ist ja auch egal, aber da sind auf jeden Fall so Spiele, wo man gemerkt hat, ja, okay, hier, das ist ein bisschen anders als letzte Saison. Und da haben die Zahlen, glaube ich, auch ein bisschen nachgelassen. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Aber ich würde dem Team jetzt nicht sagen, die sind nicht so bereit wie letzte Saison. Da würde ich sagen, die sind genauso bereit wie letzte Saison. Es ist nur, es gibt so, ich würde sagen, so Parameter, die kannst du nicht beeinflussen. Oder Parameter, die Auswirkungen auf sowas wie Laufbereitschaft, Laufdistanz haben, die einfach ein bisschen schwieriger sind und die sich dieses Jahr öfter gegen St. Pauli gestellt. Die Gründe dafür können wir lange drüber sprechen, warum das so ist. Aber es ist nun diese Saison leider öfter so, dass Spiele viel deutlicher auf der Verliererstraße sind, als letzte Saison war, was natürlich die Bereitschaft, Dinge zu investieren, auch verändert.
Würde ich gerne zum Abschluss noch eine sehr beliebte Journalistenfrage stellen. Was kann oder
How
muss...
How do you feel?
Nee, was kann oder muss St. Pauli denn lernen aus den Pokal- und Ligaspielen gegen Hoffenheim in dieser Saison? Also im Pokal natürlich im Elfmeterschießen weitergekommen. War aber ein völlig anderes Spiel als das Ligaspiel trotzdem, fand ich. Was sagst du?
Ja, Pokalspiel ist tatsächlich eines dieser Beispiele von Spielen, die ich geguckt habe, ohne taktische Brille auf, weil ich das emotional nicht hinbekommen habe. Was auf jeden Fall gut war und das auch gut war zu erkennen, ist, dass man nach einem Spiel gegen Hoffenheim, an dem man sich ja auch dann auch hat auskontern lassen, dass man dann das Pokalspiel hatte und gesehen hat, ja, okay, wir können auch mit einem Team wie Hoffenheim mithalten. Die sind ja nicht ans Millerntor gefahren und haben gesagt, ja, das wird jetzt easy peasy, wir schlagen die nochmal, sondern das hat Ilse mit seinem Team ja schon gezeigt, dass die sehr konzentriert rangehen an die Sachen und auch jedes Spiel so angehen. Das heißt, man hat schon gesehen, oh, St. Pauli kann das. Ich bin gespannt. Das weiß ich nicht genau. Das habe ich mir auch noch nicht genau angeschaut, ob Hoffenheim zu Hause anders spielt als auswärts. Ob die da sozusagen ein bisschen selbstverständlicher sagen, ja, wir sind hier TSG Hoffenheim und wir liegen auf Platz 3 und spielen gegen Platz 16. Natürlich machen wir hier das Spiel so ungefähr. Da sind sie ja nicht, das ist ja nicht so ihr liebstes Spielfeld sozusagen, dass sie da selber viel den Ball haben, sondern die wollen ja eher temporeich, vertikal, viel vertikal spielen. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch noch so möglich ist. Was man aber mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, dass man Hoffenheim schlagen kann, dass man auch weiß, das ist keine Übermannschaft, auch wenn die sich extrem gut entwickelt haben, aber es ist keine Übermannschaft. Und ich müsste ehrlich gesagt meine alten Spielberichte nochmal reingucken, habe ich noch nicht gemacht, um zu sehen, was St. Pauli damals im Pokalspiel besser hinbekommen hat als im Ligaspiel. Mhm. Das müssen wir mal schauen.
Also es war auf jeden Fall ja ein sehr frühes Tor durch Hauke Wahl, kann ich mich dran erinnern, war doch das Hoffenheim-Spiel, ne? In der dritten, vierten, fünften Minute. Das ist dann natürlich auch für die Stimmung und Moral und Schärfe in den Zweikämpfen vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man so ein frühes Erfolgserlebnis hat. Ich kann mich auch an das letzte Auswärtsspiel in Hoffenheim gut erinnern, damals Afolayan und Albers, glaube ich, die Torschützen. Auswärtssieg 2-1, würdest du als ja doch St. Pauli-Fan ja nichts einzuwenden haben, auch wenn die Personalien anders sind dieses Wochenende, oder?
Nee, habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Auch wenn es ich glaube, es waren 2-0 damals und es müssten andere Torschützen sein. Aber das war cool. Also es war auch cool damals, dass Albers das Tor gemacht hat, war ja sein erstes Bundesliga-Tor und so und die Freude war riesengroß und dann da vor dem Gästeblock in der Nachspielzeit und man wusste, das Ding ist durch. Und es waren so, Blessin hat, fand ich sehr schön, jetzt nach dem letzten Spiel gesagt, bezüglich der Heimstärke, dass das natürlich das Faustpfand ist, der Faustpfand, das Faustpfand, dass man da so heimstark ist und dass man die auch gewinnen muss, diese Spiele, und dass dann auswärts sozusagen das so ein Boni ist, wenn man einen Punkt abfällt oder wenn man so einen Sieg durchflutscht, wie er gesagt hat. Und das war in Hoffenheim auf jeden Fall so, ne? Da ist man hingefahren und hatte eigentlich nicht so viele Trümpfe in der Hand und hat dann da 2-0 gewonnen. Und das ist genau so ein Spiel gewesen, wo man gemerkt hat, so, ja, okay, diese Saison kann was gehen. Und ehrlich gesagt, auswärts hatten wir das diese Saison noch gar nicht, ne? Also St. Pauli auswärts Platz 17. Obwohl da teilweise ganz gute Spiele dabei gewesen sind, ist da auch, ja, ist da noch nicht so viel, punktemäßig noch nicht so viel bei rumgekommen. Und ich habe grundsätzlich immer, ich denke ganz oft, oh Gott, St. Pauli fährt zu Leverkusen, Dortmund, Bayern, Stuttgart, was weiß ich. Da gibt's auf die Mütze. Und dann sehe ich ein Spiel und denke so, oh ja, doch, wir können ja irgendwie mithalten. Das funktioniert ja irgendwie doch. Und Mensch, das sind ja gar keine Roboter, gegen die St. Pauli spielt, die irgendwie Champions League-Niveau haben, sondern das sind ja Bundesligaspieler, die man auch so ein bisschen auf das eigene Niveau runterziehen kann, die man mit einer guten, kompakten Verteidigungsweise durchaus vor Probleme stellen kann. Und da habe ich Hoffnung drauf, jetzt auch am Samstag, dass das auch wieder funktioniert. Bin ich sehr gespannt.
Schauen wir mal, ne? Wie es wird. Erstmal würde ich sagen, dir vielen Dank, dass du dir heute Vormittag zwischen all deinen privaten, beruflichen und was auch immer Verpflichtungen die Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen.
Großen Spaß. Sehr gerne. Gehabt. Danke für die Einladung.
Wir sehen uns nachher bei der Pressekonferenz, schätze ich mal. An die Hörer der Hinweis, wir hören uns kommende Woche wieder. Dann spielt St. Pauli zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Auch ein sehr spannender Bundesligist momentan. Aber das alles nächste Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.